Herzlich willkommen zu Pilgerplausch, deinem Podcast mit Pilger Real Talk, handfesten Tipps und inspirierenden Persönlichkeiten. Ich bin Denise und als leidenschaftliche Pilgerin, Pilgerbegleiterin und Coach zeige ich dir, wie das Pilgern dich nachhaltig verändern kann. Wenn du ready bist, dann lass uns losgehen. In eigener Sache. Wenn du die Folge 70 Pilger mit ätherischen Ölen gehört hast und da Lust bekommen hast, in die Welt der ätherischen Öle mal reinzuschnuppern, dann habe ich im Dezember zwei Angebote für dich. Und zwar das eine Angebot ist die Back to Nature Testwoche. Du kannst vom 2. bis zum 8.12. die Öle ausprobieren. Ich gebe dir 7 Proben mit. Und natürlich auch eine WhatsApp-Gruppe, wo ich jeden Tag Impulse zu den einzelnen Ölen schicke. Und du kannst schauen, ob du sie vielleicht in deine Routinen für dein Wohlbefinden integrieren kannst. Vor allem auch jetzt in der vielleicht eher stressigen Weihnachtszeit, die vorsteht. Oder du kannst auch natürlich schauen, ob du die Öle für dich körperlich und emotional bei Beschwerden anwenden kannst. Du kannst schauen, ob es für dich eine Alternative hier gibt mit den Ölen zur Unterstützung von Themen wie Schlaf, wie Muskelentspannung oder für das Immunsystem. Und natürlich kannst du selber auch schauen, ob die Öle von der Anwendung her was für dich sind, weil du dann vielleicht dir selber ein Weihnachtsgeschenk oder auch deinen Liebsten ein Weihnachtsgeschenk machen möchtest. Wenn du daran Interesse hast, dann melde dich auf jeden Fall bei mir bis Donnerstag, den 28. Warum so kurzfristig? Weil ich die Testpakete natürlich noch auf den Weg schicken muss. Melde dich dafür einfach unter denise@pilgerzauber.de oder du schreibst mir einfach auf Instagram. Dort findest du mich unter pilgerzauber. Ein weiteres Angebot ist ein Do-it-yourself-Workshop. Es ist quasi kreativ werden statt shoppen. Und zwar werde ich mit der lieben Melli, einer Ölberaterin und Kollegin, am 13.12. um 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr in Erlangen im Zentrum, die genaue Adresse geben wir dann bei Anmeldung bekannt, einen DIY-Geschenke-Workshop machen. Dort werden wir Badesalz, Olivenöl und individuelle Ölroller zusammenmischen gegen einen kleinen Energieausgleich. Und wir haben eine begrenzte Teilnehmerzahl von 10 Teilnehmern. Also wenn du da vor Ort sein möchtest und vielleicht auch wirklich mal mehr wieder Dinge selber machen möchtest, dann komm gerne vorbei, beziehungsweise melde dich auf jeden Fall vorher an, weil wir, wie gesagt, eine begrenzte Teilnehmerzahl haben. Auch das gerne unter denise@pilgerzauber.de oder bei Instagram unter @pilgerzauber. Ich freue mich sehr, wenn du dabei sein magst. Ja, und jetzt gar nicht mehr weiter drum herum geredet. Hör einfach rein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Pilgerplausch. Ich bin schon ganz gespannt, denn ich habe den lieben Andreas Moritz bei mir zu Gast. Und es hat sich jetzt ein paar Dinge haben sich zugezogen, dass wir erst jetzt zueinander gefunden haben. Aber ich glaube, es ist genau der richtige Zeitpunkt, um jetzt mit Andreas zu sprechen. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du da bist.
Hi, grüß dich, danke, und danke euch fürs Zuhören hier. denke, ich würde euch ein bisschen über mein Camino erzählen, meinen ersten Camino. Und ein bisschen über die Jahre mich aber vorher vorstellen. Also ich bin Andreas Moritz, das habt ihr schon gehört. Bin in Dortmund geboren und habe da auch den größten Teil meiner Jugend und Kindheit verbracht, bis ich 40 wurde, kurz bevor ich 40 wurde. Habe dann bin meinen ersten Camino gegangen, zufällig. Das ist passiert. Die Mist
Zufällig,
hat dazu
okay.
geführt.
Sehr schön.
Bitte?
Zufällig, das habe ich
Sehr gut.
tatsächlich selten bei mir im Podcast gehört. Zufällig, gut, am Ende ist es wahrscheinlich schon der Zufall, der einen zu der Entscheidung aufbringt, aber bei dir hört sich das wirklich nach einer anderen Geschichte des Zufalls an. Erzähl doch gerne mal, wie der Zufall dann bei dir vielleicht an die Tür geklopft hat.
Ja, tatsächlich gar nicht mit dem Lächeln irgendwie, ne? Also bei mir hat es an die Tür geklopft und eigentlich wurde sie eher eingetreten. Ich war damals in einer toxischen Beziehung und da lief dann einiges schief. War zu der Zeit auch suchtkrank, auch abhängig. Und ein Resultat dieser Beziehung war, dass ich mich damals von meiner Familie verabschiedet habe und erstmal planlos mit dem Rucksack nach Frankreich aufgebrochen bin. Über BlaBlaCar, so eine Applikation, in der man als Mitfahrer halt mitfahren kann. Bin dann erstmal in Paris gelandet. Und darf ich sagen, dass Paris eine fürchterliche Stadt ist? Ja, ne?
Natürlich, hier darfst du alles sagen.
Oh, Frankreich hat so schöne Städte, aber Paris ist echt nicht mein Highlight gewesen. Ich habe dann 2 Nächte verbracht in dem teuersten Hotel, weil ich gar nicht wusste, was ich machen soll, wo ich hin will und was sollte ich überhaupt in Paris? Oh, ja, hatte dann ja wenig spektakulären Aufenthalt. Ein paar Dinge, die mir aufgestoßen sind, hatte ich da natürlich auch. Und dann die nächste Mitfahrgelegenheit nach Bordeaux gebucht. In dem Bordeaux nie angekommen. Kam danach dann erst, ja, einige Jahre später durch Zufall. Und zwar bin ich mit Julie gefahren, einer jungen Baskin. Meine Mutter, die ihr Kind im Krankenhaus besucht hat damals, in Paris, und Mitfahrer mitgenommen hat. Und die hat mir ein Foto gezeigt von dem Strand in Bayonne, in Biarritz. Und sagt, ja, das ist der Strand von meiner Haustür, da gehe ich immer surfen. Ganz trocken, in ganz schlechten Englisch-Dialekt, Deutsch-Dialekt. Habe ich ihr dann zu verstehen gegeben, scheiß auf Bordeaux, bitte mir nicht dahin mit. So saß ich dann, ja, 2 Tage später in Biarritz. Nachts
Okay.
an einer, nachts im Regen an einer Bushaltestelle, neben dem Burger King. Ja.
Und da war aber
Aber.
immer noch nicht die Pilgertür eingetreten. Da wolltest du erstmal surfen
Nein.
gehen am Strand.
Gar nicht. Hey, ich bin nicht Schwimmer. Ich bin auch völlig fahrlässig einfach ins Wasser gegangen, und so, obwohl der Wellengang echt krass war, als was sich die Möglichkeit dann gegeben hat. Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte eine sehr verregnete Nacht. Burger King ist auf dem Weg von Bayonne nach Biarritz runter, in linker Hand, wenn man über die Hauptstraße geht. Erst durfte ich da ein bisschen sitzen, beim Burger King, bis sie zugemacht haben, und habe dann wirklich die Nacht schlafend an dieser Bushaltestelle davor verbracht. Und, alle Klamotten angezogen, die ich hatte, weil es fürchterlich kalt war. Sehr schräge Telefonate an diesem Tag mit Bekannten in Deutschland, ja, auch mit meiner damaligen Ex. Und morgens bin ich dann wieder hoch zum Bahnhof nach Bayonne, aber, und hatte da dann die ersten Pilger gesehen, die am Bahnhof gesessen haben und sind dann so nach Saint-Jean gefahren. Whatever das, ich kannte diese Orte vom Namen und wusste, okay, Saint-Jean ist der Startpunkt von Francaise, aber so wirklich klar war mir das noch nicht. Bin dann erstmal nach Biarritz runter auf dem Campingplatz. Und habe da ein paar Tage verbracht und tatsächlich wurde es mir zu teuer in Frankreich. Vor allem, ich bin suchtkrank, ich brauchte Tabak und wir wollten einfach mal ein ganzes Geld für ein Päckchen haben. Hab dann gesagt, okay, dann reicht's. Der Campingplatzbetreiber sagt, ja, kannst du ruhen, da kannst du schnell hin und dann kannst du da günstig verkaufen. Und so bin ich in Rom gelandet.
Okay, spannend.
Am ersten sonnigen Tag. Und wenn ich die Stadt dann so lang gelaufen bin, also den Grenzübergang hoch, mir den Tabak geholt und da habe ich die eingelassenen Zeichen schon gesehen, die Jakobsmuscheln, und bin dann auch irgendwie instinktiv zur Pilgerherberge losgelaufen. Stand da kurz davor und habe gesehen, ist geschlossen. Ich glaube, die macht erst 16 Uhr auf. Das ist heute noch so, weiß ich. Und drehe mich um und plötzlich steht eine Amerikanerin vor mir mit einem mega breiten Grinsen und hat mich direkt gefragt, ob ich ein Pilger sei. So. Meine Antwort, ich weiß es nicht. sie hat mich dann zu einem gemacht. Sie hat mich dann überredet, mit in den Norte zu gehen, von dem ich noch nie gehört hatte.
Spannend.
Auch
Okay,
noch
das heißt,
offen.
wo genau hattest du sie jetzt nochmal getroffen? Vielleicht nochmal kurz für die Hörer. Also es ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich auch ein Podcast-Interview per Telefon mache. Deswegen, falls da mal so das ein oder andere Geräusch dabei ist oder vielleicht irgendwas nicht ganz klar rüberkommt, kann es sein, dass es noch an der Leitung liegt. Das hatte ich nämlich jetzt gerade akustisch nicht so gut verstanden. Wo bist du, wo hast du die Amerikanerin getroffen?
In Irun vor der
In
Tür, also in
Irun,
Irin.
okay. Also dann schon quasi auch wirklich auf dem Camino del Norte. Ja. Stoppen.
Genau,
Cool.
genau, genau. Ja.
Okay.
Und hab dann halt mit ihr einen spektakulär lustigen Tag in Irun verbracht. Wir waren essen, sie hat sich sogar Früchte gefreut in Europa und sagt, die sind so lecker, so anders als bei uns. Und dann viel mehr Musik gequatscht. Und ja, sie hat mich dann auch quasi überredet, das zu machen. Ja, und später haben wir dann eingecheckt. Und ja, und dann bin ich wirklich sehr überrascht gewesen von dem, was da alles passiert ist. Zu dem Zeitpunkt hatte ich, 9 Tage war ich unterwegs zu dem Zeitpunkt. 8 Tage, glaube ich, 8, 9 Tage. Keine Drogen genommen bis zu dem Zeitpunkt. Also bis zum Abend meiner Abreise. Ja.
Also super spannend und ich finde es auch total schön, dass du das hier erzählst. Und wir haben ja kurz zumindest eben gesprochen, noch bevor wir jetzt die Aufnahmetaste gedrückt haben, dass du auch wirklich ganz offen da heute drüber sprechen magst. Und deswegen ist für mich natürlich und bestimmt auch für die Hörer es interessant zu erfahren, wer warst du denn vorher? Wie war Andreas jetzt, bevor er dann da in Irun oder vielleicht sogar in dieses BlaBlaCar nach Frankreich eingestiegen ist?
Ja, ich komme aus dem Ruhrpott, ein guter Typ, mit Herz. Ja. Das Herz am rechten Fleck und ja, nie um einen Spruch verlegen. Aber halt wirklich krank, so seit meiner frühen Jugend, also bis zu dem Zeitpunkt 25 Jahre. Wie das so angefangen hat, halt bei allen mit Partys. Und bin auch aus der Generation Love Parade und Mayday. Ne? Das wurde natürlich auch bei uns ganz groß gefeiert, mit allem, was dazugehörte. Er steigerte sich an. Irgendwann war die Party vorbei und man war nur noch krank. So. Klar, man hat sein Leben gelebt, ist arbeiten gegangen. Mal stabiler, mal weniger stabil, wie das so war. Gar nicht drüber nachgedacht über die Konsequenzen. Ich wusste, dass toxisch, was da auf dem Tisch liegt, ich wusste, dass toxisch ist, was ich gerade lebe.
Das wusstest
Aber ich wollte
du.
es auch nicht ändern. Ja,
Ja,
natürlich, natürlich.
okay.
Ich habe mal gesagt, Drogen halten ihre Versprechen und das tun sie in alle Richtungen. Ne? Also sie geben einen den Kick, den man haben möchte, dafür sind sie da, dafür sind sie konzipiert. Aber sie versprechen ja auch Nebenwirkungen. Da muss man sich auch bewusst sein. Das war ich.
Ja.
Hat natürlich nicht geholfen. Die Sucht war größer. Manchmal größer als Liebe.
Also total spannend. Ich bin gerade echt geflasht von dem, was du erzählst. Drogen halten ihre Versprechen. Das ist natürlich, ja, ist natürlich auch, also total die Wahrheit, die du da sprichst, aber irgendwie ja auch so, ich kann es gar nicht beschreiben, aus der Perspektive, es gerade zu hören zum ersten Mal, diesen Satz, ja, wer hat denn in seinem Leben bei dir vorher nicht die Versprechen gehalten, ne? Warum hast du dich an diesen Drogen dann, also warum haben sie dir in dem Sinne gut getan, weil sie eben für dich da waren, würde ich jetzt fast mal so sagen, ne?
Es geht gar nicht um fehlende Versprechen. Ich hab damals darüber nachgedacht, wie ich ausdrücken kann, dass Drogen wirklich das sind, was sie sind halt. Ja, sie sind auch sogar das Unterstützer, die vielleicht am Anfang gefehlt haben, aber das war bei mir nicht der Fall. Ich habe versucht, irgendwas in Worte zu fassen, das mal aufgeschrieben. Da ich eh viel schreibe, unter anderem auch ein Buch über diese ganze Geschichte, jongliere ich manchmal. Manchmal trifft es nicht ganz den Nerv. Und das ganz ohne psychologischen Hintergrund irgendwie zusammengezogen.
Ja.
So ist das halt.
Ja, aber trotzdem so treffend am Ende auch, ne? Was würdest du sagen, was dann zu der Zeit, also was vielleicht auch gefehlt hat, um früher irgendwie von diesen Drogen wegzukommen? Also war das vielleicht das Umfeld oder?
Oh, ich sag heute, ich war nicht bereit. Also
Okay.
ich war auch mal verheiratet mit einer Frau, die mit Drogen nicht verliebt hatte. Und da war ich aber schon abhängig. Ja. Wir sind auch nicht im Bösen jetzt irgendwie heute auseinander. Wir waren auch gute Freunde. Dinge passieren. So, und es muss einem an nichts fehlen, um irgendwas zu konsumieren. Unabhängig davon, ob es harte Drogen sind, ob es sogar Alkohol ist. Egal, es muss einem nicht fehlen. Manchmal tut man es einfach, manchmal tut man es aus gesellschaftlichen Gründen. Man möchte mit den Leuten zusammen sein. Manchmal einfach nur so zu Hause. Ich trinke gerne ein Glas Wein beim Essen. Ansonsten trinke ich kaum Alkohol. Kann alles auch ein bisschen genießen. Aber irgendwann denken damals. Irgendwann wurde das zu viel.
Ja, und das war dieser Punkt, an dem es irgendwann zu viel wurde. Was war da genau passiert? Wo kam da auf einmal dieser Gedanke irgendwie auch dann in das Auto zu steigen und dich ja auch dann von deiner damaligen Freundin oder Frau, weiß ich jetzt nicht, zu trennen?
Trennung kam ja vorher, da war noch eine andere Geschichte im Hintergrund. Ist noch um mein Kind. Das ist ein bisschen komplizierter und würde den Rahmen sprengen. Schreibe ich aber auch in dem Buch, was da genau los war. Annähernd, ich möchte natürlich keinen reinreiten. Mich kann ich nicht reinreiten. So. Ich kann dir sagen, dass dieses Außen dieser Beziehung, ich hatte in Zeit von zwei Wohnungen, für mich auch das Außen in Deutschland war, bedeutet das erstmal gar nicht mit Drogen aufhören, sondern ich wollte einfach nur weg. Rucksack, ich hatte sogar Kletterseil dabei. Wollte einfach nur raus. Also, nichts, der passiert ist. Und dann ging das ja auch richtig. Für mich war das Rettung heute. Ich habe keinen Groll mehr gegen irgendjemanden oder auch nicht gegen mich, wegen dem, was damals so alles war. Sondern ich bin tatsächlich dankbar, dass sich einfach alles geändert hat.
Ja.
Also, das ist eine verrückteste Geschichte, die eigentlich hätte vorstellen können für mein Leben.
Total schön. Ich freue mich da auch wirklich mehr drüber zu hören. Was ist es dann genau, wo du gesagt hast, du musstest weg? Also was hat dir dann vielleicht auch dieses Weggehen und vielleicht dann sogar auch diese Entscheidung, dann am Ende zum Pilger zu werden? Also was waren so die Gründe, die dazu geführt haben, dass du gesagt hast, du gehst den Weg jetzt? Brauchst es da viel Überredung von der Amerikanerin oder war es da tatsächlich eher,
Gar
also
nicht. Ich
was?
war an dem Punkt, war ich.
Ja? Ich wollte nur fragen,
An
ob es
dem.
für dich so ein Weg von Laufen war oder irgendwann dann auch dieser Switch kam zum, ich laufe jetzt zu etwas hin.
Kann ich dir nicht sagen. Ich hab irgendwann, wusste ich, das aber erst nach ein paar Tagen, nachdem ich gelaufen bin, wusste ich, es gibt kein Zurück mehr, diesen Weg zu verlassen. Ich wusste nicht warum, aber ich musste ihn zu Ende laufen oder weiterlaufen. Und wo genau dieser Punkt war. Also ich hatte eh keine Chance. Was sollte ich zurück, wohin? Meine Wohnung war aufgelöst, beziehungsweise die eine war aufgelöst und die andere wurde gekündigt. Wohin zurück? Meiner Familie
Ja.
hätte funktioniert, aber niemandem zur Last fallen. Und wusste, wenn ich immer dann Santiago ankomme, wenn ich in Santiago ankommen sollte mit meiner ungeeigneten Ausrüstung, dann werde ich wahrscheinlich irgendwo in Spanien oder Portugal irgendwas im Handwerk arbeiten, irgendeinen Quatsch machen. Da war ich spirituell noch gar nicht so von Santiago, von dem Weg oder von allem. Dauert ein bisschen.
Und wie war es dann für dich loszulaufen? Also du hast gerade selbst gesagt, von der Ausstattung her warst du nicht wirklich pilgernd. Also da hat dir noch einiges zu gefehlt, scheinbar.
Ja, ich hatte auch viel zu viel. Ne? Ich hatte sogar eine Jeanshose dabei, ehrlich gesagt, direkt in der Pilgerherberge in mir rumgesetzt. Ich kann sie gleich wegschmeißen. Mega Hiking erfahren, die Frau. Ja, die läuft auch jetzt irgendwie, glaube ich, tatsächlich durch die USA oder Berge. Nein, tut weh. Ja, wie gesagt, ich hatte ein viel zu schweres Zelt dabei. Ich war für längere Aufenthalte irgendwo ausgerüstet und nicht für jeden Tag in der Herberge schlafen. Entsprechend damals 13, 14 Kilo auf dem Rücken vielleicht. Sollte aber noch mehr werden. Also meistens mit weniger, aber mit mehr.
Ja, wie waren denn so die
Und dann
ersten
bist du dann
Tage?
morgens los, genau, dann bist du morgens los und wir sind über den Jasgiber gegangen, natürlich, die steile Route. Haben auf dem Weg auf einem Bauervorsprung saß ein Mann ganz in Schwarz. Und dann über diesen Berg gelaufen, wo diese ganzen Wildponys waren. Und er kam mit dem Schweizer Dialekt und bot uns Bonbons an. Von da an waren wir zu dritt auf diesem Weg unterwegs. Und bist du den Norden gelaufen?
Ich
Den
bin
Weg?
nur ein Stück rückwärts gelaufen, weil ich dort auf der Strecke in der Pilgerherberge Traveling Canceling gemacht habe. Lehrer, ja.
Ich bin über Ukeduru nach Asua wahrscheinlich.
Nee, in Guemes war das. Von Guemes nach Bilbao.
Okay. Ja, auf jeden Fall. Du guckst ja direkt auf den Atlantik an den beiden vorbei, an den Baskenponys vorbei. Es ist einfach wunderschön da oben. Ja, und dann läufst du zu dritt über diesen Berg. Und ich war ja auf Entzug. Ich habe es aber nicht wirklich gespürt, sozusagen. Auch die Tage danach nicht. Sondern diese Eindrücke, die man da bekommen hat. Ich
Es
merke gerade, ich verstumme. Ich steh gerade in Gedanken vor so einem Holzzaun. Der ist leider mittlerweile kaputt irgendwie. Ich hatte damals, den hatte ich mit Kreide beschrieben, mit Verbiegungen und Steinmenschen. Ich sehr viel unterwegs gemacht. Das hat mir sehr viel gegeben. Und die Umgebung hat mir dann gezeigt, okay, du machst weiter. Du guckst dir das weiter an.
Du hast es jetzt
Also
gerade schon,
du.
du hast es gerade schon erwähnt, dass dir der Weg scheinbar so viel gegeben hat, dass du diese Entzugserscheinung gar nicht hattest.
Also diese Psychogeschichte, körperlich, ich habe wirklich übertrieben vorher. Also bevor ich los bin, ich habe zu viel von dem ganzen chemischen Zeug genommen, dass das passt. Kann man sich nicht vorstellen, dass das passiert ist. Das war schon Glück, dass ich es bis dahin geschafft habe. Entschuldigung. Ja, aber so, ich bin danach mental ganz gut klargekommen damit. Das war überraschend. Ich habe es früher mal in Zügen probiert und war aber nicht bereit, damals wirklich damit aufzuhören. Aber schnell gemerkt, was das im Kopf eigentlich verursacht. War eigentlich in einem Abspiel.
Was
Das
hat
war
sich
dann
damals
mehr.
abgespielt? Kannst du das sagen, was da der Unterschied war zu dem Pilgern dann am Ende auch, was sich da dann am Ende vielleicht nicht abgespielt hat?
Was sich in deinem Kopf als wichtiger abspielt, da spielt sich nicht viel ab. Du bist gierig. Du möchtest, brauchst mehr. Du kommst nicht klar ohne. Du überlegst, wo du am nächsten Spot bist, irgendwie, wo du mit Freunden irgendwas unternehmen kannst. Du auch weißt, dass du locker mit denen feiern kannst, dass die das mitmachen. Dein Leben dreht sich irgendwann nur noch darum. Schieb war einfach. Ruhe, Ablenkung und ich hatte keine Verfügbarkeit. Es war keiner da auf dem Camino, der gesagt hat, ey, komm, hast du Bock, mir Leine zu ziehen? Und Bock, mir einen Teil zu schmeißen oder sonstiges.
Aber hast du es dann anders, also trotzdem kompensieren, also kompensiert bist du vielleicht der, dann du hast es jetzt gerade auch selber kurz gesagt, dass der Tabak in Frankreich zu teuer war. Hast du das dann
Ja.
trotzdem ein bisschen kompensiert durchs Rauchen oder vielleicht sogar auch, was ich merke in Spanien, weil der Kaffee da günstiger ist, dass ich da auch immer
Ja, ist das geil,
extrem
ist
viel
das
Kaffee
geil, oder?
konsumiere?
Absolut, Kaffee con leche für 1,30, 1,50 und schönes großes Stück Scotch dazu. Liebe ich total, ich kenne alle Cafés auf dem Nordhorn. Ich glaube, mit 30 Kilometer am Tag, da kompensiert man schon einiges. Wirklich, mit Allison zu laufen, das ist hart. Ne? Wenn du das nie gemacht hast, ich bin früher viel rumgelaufen, um Zeug zu besorgen, halt nachts durch Dortmund irgendwie Kokainsuche, dann völlig ein Bullshit. Auch Kilometer gelaufen. Aber sowas, 30 Kilometer am Stück mit 12, 13, 14 Kilo auf dem Rücken, das war schon eine ganz andere Nummer. Und wie gesagt, lass es Kompensation sein. Ich habe einfach kaum Gedanken daran verschwindet. Ich hatte ja auch noch andere Sachen im Kopf. Und dann diese Umgebung.
Ja, hat es vielleicht auch was damit zu tun, also ich kann es mir wirklich nur entfernt vorstellen, aber dass du vielleicht beim Drogenkonsum auch so eine andere Art von Gefühl des Sich-Spürens gesucht hast und das vielleicht auch beim Pilgern gefunden hast, indem du halt deinen Körper mal wieder gefühlt hast? Hatte das vielleicht auch was damit zu tun?
Vielleicht geht das. Ich mach mir da dann im Nachhinein gar nicht so groß Gedanken darüber. So. geht unmittelbar. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht.
Aber
Ich
hast du
kann
deinen
jetzt nicht
Körper
sagen,
denn
dass ich das.
gespürt, wenn du sagst, du warst jetzt auch nicht der
Oh,
Typ?
jeden Tag. Jeden Tag. Ah. Ja, also ich hatte doch in einem meiner Kapitel, dass ich nicht unterscheiden konnte oder auch nicht sagen konnte, habe ich jetzt Muskelschmerzen von dem Zug oder ist es wirklich von dann, also wirklich eine dieser Belastung der Muskeln. Da hatte ich das am Anfang natürlich, wenn du die ersten paar Tage gelaufen bist, das dauert ja, bis es aufhört, weh zu tun, bis dein Körper sagt, okay, das ist jetzt erstmal das ist mein Rhythmus jetzt, ja, den muss ich halten. Das wird jeder trotzdem unterscheiden.
Ja.
Schlaflosigkeit, ja. Rest-Index-Syndrom, ganz schlimm.
Ja, vielleicht war das ja auch gerade das Positive, dass du es nicht unterscheiden konntest und so halt auch nicht unbedingt nur auf den Entzug schieben konntest, sondern gleichzeitig das Pilgern da vielleicht ja auch unterstützt hat.
Richtig, richtig.
Sehr spannend
Ja,
auf jeden Fall.
ich hab später bei einer Bachelorarbeit noch geholfen, bei einer Frau, die hatte damals bei Facebook gepostet. Und im Rahmen der Geschichte habe ich dann auch versucht, keinen gesprochen, genau das auch erzählt hat. Also das war dann einfach, ich weiß, wie das ist, wenn man auf den Zug ist, was der Körper mit einem macht. Ja.
Ja. Was würdest du denn auch sagen, gab es so Situationen, wenn du jetzt trotzdem sagst, boah, du hast deinen Körper jeden Tag gespürt? Ich stelle mir das halt einfach nochmal einen Funken krasser vor, diese Herausforderung, weil klar, ich spüre meinen Körper auch jedes Mal, wenn ich beim Pilgern bin, aber wie du gesagt hast, es mit dem Entzug ist halt nochmal irgendwie, ja, ist nochmal anders. Gab es für dich Situationen, wo du gesagt hast, oder wo es so kurz vor knapp war, dass du vielleicht doch überlegt hattest, das Ganze jetzt zu lassen?
Sein zu lassen.
Ja, einfach, du hast ja gesagt,
Viel
zurück, du
später.
hattest keine Wohnung, aber.
Viel später erst. Viel später erst. Nach Turien schon. Später. Und das ist kurz vor der Herberge von zwei mittlerweile sehr, sehr lieben Freunden gewesen. Florian Felix. Die Herberge ist leider mittlerweile geschlossen für Pilger, aber ich habe sie letztes Jahr nochmal besucht. Nee, dieses Jahr alle. Nochmal eine Nacht verbracht mit den beiden schönen Zitrone getrunken. Damals auf dem Weg hoch, das ist total hoch, kurz vor Peon, geht steil hoch. Und an dem Tag war ich wirklich durch, auch mental völlig durch. Mich dann teilweise echt in den Seitenstreifen gelegt und gesagt, so, bis hierhin und nicht weiter. Aus und bin dann zufällig bei denen abgebogen, gar kein großes Schild oder so, und habe dann in so einem Kornspeicher geschlafen bei denen. Wundervolle Menschen. Den Hut eines meiner besten Freunde da gelassen. Hängt auch noch mal Kamin. Ja, dann habe ich auch mitgeschnitten. Der Freund lebt leider nicht mehr.
Okay. Das hört sich aber auf jeden Fall nach einer sehr persönlichen Geschichte an. Also hat das für dich auch eine Rolle gespielt mit dem Freund
Safe.
noch?
Safe. Ja. Wie könnte es nicht? Ich habe diesen Hut zufällig mitgenommen, als ich meine Wohnung geräumt habe und habe viele Menschen kennengelernt. Ich wusste, wer hat ihm gefallen. Und einen Tag später, und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon zu diesem Punkt kommen sollten, was du darüber weißt, einen Tag später wurde mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Noch mehr, als es der Kamin allein schon konnte. Da wusste ich wieder, so aufgeben ist keine Option.
Ja, ich denke,
habe ich
wir können
damals
schon
einfach.
dazu kommen, ne?
Okay, also die Leute, die mich kennen, im Facebook-Forum kenne ich mittlerweile einige oder viele. Einen Tag später ist mir dann tatsächlich Camille zugelaufen. Ich habe zwei Seelen getauscht. Ich habe den Hut zurückgelassen von einem sehr, sehr guten Freund und meinen Hut gefunden.
Schön. Das wäre nämlich
Ja,
auch
war am
meine
Anfang nicht so
Frage gewesen, ob du dich jetzt auch noch an Menschen oder, also ich kenne ja deinen Instagram-Account. Ob du dich an Menschen erinnern kannst, die vielleicht auch gerade dazu beigetragen haben, in herausfordernden Momenten dich ein bisschen mit auf dem Camino zu tragen. Aber da hat wahrscheinlich auch der Kami für beigetragen, oder?
Safe und auch einige Pilger. Also Matthias, damals war Lehrer in Südamerika. Dann, als ich dann in Deutschland wieder arbeiten durfte, musste er erstmal ein bisschen Urlaub machen. Halt. War auch auf dem Camino. Er hat dann damals übersetzt für mich, als ich den Camino bei Matthias gezogen habe. Alison hat mich viel mental getragen und gegenhalten. der Priester, den wir getroffen haben am ersten Tag auf der Gebälde, Stefan, Fisch, Wald aus Bern.
Ah, das war
Ah,
ein
den konnte ich mich
Priester.
sehr gut öffnen. Ja,
Okay, schön.
genau. Ja, es steht in der Jobbeschreibung, ne? Und das hat er auch voll ausgelebt. Guter Typ, mochte ich sehr. Und der hat sehr viel zu hören gekriegt. Sehr viel emotionalen Shit, wenn er mal Zeit noch in mir war. Heute ein bisschen anders drüber nachdenke.
Was waren das so? Also vielleicht kannst du mal eine Sache rausgreifen, die du mit dem Stefan besprochen hattest, die da so hochkam und wo er dir auch einen guten Tipp geben konnte oder irgendwie eine Perspektive geholfen hat zu verändern.
Das Witzige an der Jobbeschreibung eines Priesters ist es ja, dass man dir eigentlich gar keinen Tipp geben muss.
Nee, er führt
aber
dich halt hin durch Fragen.
ja, genau. Also ich habe mit ihm über die Details der On-Off-Beziehung, die ich vorher hatte, gesprochen halt und was es mit diesem Kind auf sich hat. Und, er hat gar nicht große Tipps gegeben. Er hat einfach gehört und nachgefragt, Interesse gezeigt. So, ich hatte ja vorher keinen, mit dem ich so offen über ihn sprechen konnte. Und für mich war klar, er ist Priester, er ist schwiegen. Jetzt vielleicht nicht, weil ich beichte vielleicht nicht, aber trotzdem. Und er hat kein Interesse, das weiterzugeben. Und den auch. Verplanen. Dann zeigt er wirklich Interesse.
Und was war dann so
Alles
eine
klar.
Erkenntnis für dich durch das Zuhören und Nachfragen von ihm?
Ich hatte keine Erkenntnisse dadurch. Ich war ein bisschen befreiter. Das war, warum war das denn? 3 Tage unterwegs? Sonntag.
Okay, ist
Ja,
dann
3 Tage
einfach
gewesen.
das Gefühl
Ja,
gewesen, was er dir vielleicht auch vermittelt hat. Ja.
Birgit ist auch eine gute Freundin geworden. Auch kennengelernt. Ihr Mann ist parallel den Frost gelaufen. Buch sehr oft. Beziehungsweise schreiben sehr oft noch. Kann ich so weit.
Das ist schön. Und was ist mit Kami? Wie bist du
Genau,
auf ihn gestoßen?
manchmal benimmt sie sich wie ein Kerl, aber ja, sie ist tatsächlich ein Mädel.
Ach so, sie, ja, okay.
Ja. Ich bin ja bei Gloria und Felix damals aus der Herberge abgehauen und nach Gijón erstmal. Und keinen Platz in der Herberge irgendwie gehabt und auch keine Lust gehabt zu suchen, war auch noch total demotiviert, obwohl der Abend vorher sehr schön war. Und bin erstmal in eine Bar irgendwo abseits des Weges gegangen. Und einige Einheimische, dann einer, der Deutsch gesprochen hat, haben dann mit mir so den einen oder anderen getrunken, bis es dann wirklich dunkel wurde. Also, bis 11 Uhr abends, ich weiß nicht, wie mal gelaufen. Entschuldigung. Und wusste, okay, dann raus aus der Stadt, dann schläfst du halt draußen jetzt so. Ne? Wird sich schon irgendwas finden. Ja, und bin dann erstmal losgelaufen. Und dann kommt man an diesem riesigen Industriegebiet vorbei. Viele Pilger scheuen das und fahren dann mit dem Bus nach Avilés, weil sie da keine Lust drauf haben. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung von irgendwelchen Umwegen oder sonstiges. Ich wusste am Anfang nicht mal, was die beiden Pfeile bedeuten in den letzten Tagen. Ich habe noch gewundert, warum wir den Weg so gut kannten. So, Story. Ich war halt sehr doof. Ja, und bin dann hoch und dann kommt so ein kleines Dörfchen noch irgendwie. Heute weiß ich, dass da ganz viele Hunde leben, da war alles ein Terrier-Mixe. Alle mit Halsband, Transponder-Halsband. Damals war halt keiner zu sehen, mitten in der Nacht. Und während ich dann hochlaufe nach dem Dorf, bellt dieser Hund mich fürchterlich aus und verbrennt die Sau. Richtig schlimm. Konnte sie aber nicht erkennen, weil es so dunkel war. Habe aber gesehen, dass sie wieder in den Wald verschwunden ist und konnte nichts einschätzen. Größe, Gefährlichkeit, bla bla. Und immer wenn ich einen Schritt nach vorne gemacht habe, dann kam sie auch wieder rausgesprungen. Und immer das gleiche Theater. Ich habe mich dann erstmal zurückgezogen mit so einem kleinen Bretterverschlag. Oh, kleiner Sidestep. Ich war vor 2 Jahren nochmal da und habe gesehen, dieser Bretterverschlag ist hinten offen. Also ich hätte auch runter reingehen können. Ja, so ist das manchmal. Ja, gut, habe mich dann zurückgezogen, mich erstmal meinen Schlafsack vom Regen geschützt und immer mit der Handytaschenlampe so versucht zu gucken, ob dieser Hund irgendwo im Unterholz ist, hier auflauert oder sonst was antun will, keine Ahnung. Guardia Civil angerufen, ich so, Leute, ihr müsst mir helfen, so, Ayuda me, und Die haben das auch nicht ernst genommen und sagen, ey, also weitergehen, was läufst du nachts überhaupt da oben rum, so Idiot, weißt du, so nach dem Motto. Ja, und habe dann wirklich morgens ausgeharrt und bin dann los. Und es gibt Fotos davon. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast von dem Morgen. Mit dem komischen, wilden, fuchsähnlichen Hund. Völlig verdreckt saß sie dann vor mir. Die war mega freundlich. Wir haben uns dann ein bisschen unterhalten und sie hat dann gesagt, okay, dann gehe ich erstmal mit. Dann im Feld war man nebenher gelaufen halt und die haben mir halt gefolgt und auch so mit dem Stockwedeln oder sonstiges hat nicht geholfen. Und dann geht man sehr, sehr lange die Nationalstraße entlang herum, Raviles rein. Da wurde es mir dann zu gefährlich mit ihr und ich habe sie angeleint mit meiner Hängematte, die ich damals dabei hatte, mit allen davon. Und bin das von der Pilgerherberge dann in Avilés gegangen. Hab mit dem Hospitalero gesprochen. Das Erste, was mein Hund gemacht hat, nachdem wir netterweise aufgenommen worden sind, halt, ne, und da sie das Konzept ja auch nicht kannte, hat sie erstmal in den Hof gemacht. War nicht so gut. Er hat dann gesagt, ich soll meinen Hund besser erziehen. Und ich habe einfach nur gesagt, ey, pass mal auf, ich habe den ersten Abend ein paar Stunden. Bin dann am nächsten Tag zum Tierarzt gegangen und guckt, ob sie gechippt ist. Natürlich nicht. Und habe dann Kontakt zu Rackel und Alpaka aufgenommen. Damals durften sie sich noch um Pilger mit Hund kümmern in dem Ausmaß. Und sie heute leider nicht mehr. Und sie hat dann gesagt, dann bring den Hund zu uns nach Santiago. Und wir gucken in der Zeit, ob wir den Besitzer ausfindig machen können. Heute
In
denke ich mir, okay,
Santiago
wie
gibt es
lasse.
extra eine Station dafür.
Santiago gibt es. Gab es, also dürfen das nicht mehr.
Okay.
Darf, glaube ich, noch die Guardia Civil und die Guardia National, die Polizei National machen. Weiß ich gar nicht so genau. Das Civil, glaube ich. Auf jeden Fall kriegt dein Hund auch eine Compostela, wenn du läufst. Die Compostela Canina bekommen, mit der Nummer 111 damals. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Da waren wir stehen geblieben. Ach, genau. Ja, Aviles. Der Tierarzt hat dann also kein Chip gefunden und Rackel hat dann gesagt, wir sind hier hinten. Und da hatte ich dann keine Aufgabe erstmal so. Weißt du, nach dem, was vorher war, alles, also, weil ich mir bis hast du, sehen wir schon hart, hatte ich plötzlich was zu tun und musste mich um jemanden kümmern wieder. Weil ich war mir ja egal gewesen. Weil ich bin das Lebewesen verantwortlich. Und sehr schnell war mir klar, irgendwie, ey, du bist ein Hund irgendwie, ne? Und sehr smart. Ja, sehr gefallen an ihr gefunden. Der Gedanke an eine Trennung in Santiago war dann schnell so, boah, geht eigentlich gar nicht. Und das haben meine Mitpilger gemerkt. Da ist da was zusammengewachsen.
Wie viele Kilometer hattest du dann noch vor dir oder ihr dann vor euch?
Oh, von Gijón sind es, glaube ich, 230. Ja, oh, dafür werde ich verprügelt, wenn ich wieder in Galicien bin. Also 2 Wochen vielleicht. Nachdem man läuft. Ja. Es wurde natürlich dann auch mega kompliziert halt. Ne? Also Herbergen zu finden, wurde komplizierter. Einige haben mich einfach eingeladen, obwohl sie gar keine Hunde aufnehmen.
Ja, schön.
Einige Freunde habe ich dadurch gefunden. Ja. Sehr, sehr gute Freunde von mir hatten eine Herberge auf Spenden war. Beziehungsweise einige Freunde heute. Nicole ist auch. Die haben jetzt eine Farm in Galicien.
Hat sich für dich dann was verändert dadurch, dass du Cami hattest? Also bist du langsamer gelaufen? Vielleicht auch hast du vielleicht auch welche von deiner Camino-Family dann ziehen lassen müssen, weil es eben
Ja.
so schnell ging? Ja.
Ja, definitiv, klar. Der menschliche Körper ist ja total gut. Also meiner hat ja sehr gut durchgehalten, aber leider meine Mitpilgerin Alison hatte öfters mal Probleme und so konnte ich sie dann auch mit uns wieder einholen. Und wir beide Geburtstage zusammen auch im Camino feiern. Meinen ein
Schön.
paar Wochen vorher in Bilbao und hier dann in Villa Vichosa. Ja, und dann man holt sich ja eh immer wieder ein oder verliert sich. So ist das auch ein Camino. Und man bleibt immer so eine Camino-Family. Oder zieht, man bleibt verbunden. Über den Camino hinaus natürlich auch.
Total schön.
Witziger Zufall. Ich habe dir doch von dem Matthias erzählt, den ich getroffen habe.
Ja.
Im Camino. Ich habe irgendwann in Bremen, ich war dann auf Deutschland, bin nach dem Camino noch ein paar Monate unterwegs gewesen. Als ich zufällig in Bremen war, ist er nach Bremen gezogen. Und so konnte ich mich damals fürs Übersetzen revanchieren. Also.
Richtig cool. Wie ist es für dich, wenn du so drüber nachdenkst, jetzt, wo du dann Kami, ja, wo sie in dein Leben gekommen ist, was meinst du, was für eine Rolle sie vielleicht auch am Ende dann gespielt hat? Also vielleicht auch die Frage, also warum ist sie da in dein Leben gekommen? Du hast schon gesagt, du hast dann für jemanden Verantwortung übernommen, aber gab es für dich halt auch noch so, ja, Aha-Momente irgendwie, die dir gezeigt haben, dass du vielleicht ein anderes Verständnis von Selbstfürsorge bekommen hast oder auch, weiß nicht, ob du dich auf dem Weg auch manchmal einsam gefühlt hast. Also gab es bestimmte Dinge, die Kami da irgendwie verändert haben für dich?
Einsamkeit ist ja irgendwie Luxus, ne? Also, ich finde Einsamkeit ist absoluter Luxus. Habe ich danach dann aber auch sehr gespürt, als ich mit ihr dann alleine noch in Deutschland in der Schweiz rumgelaufen bin. Sehr genossen. Was sich vor allem verändert hat, der Aha-Moment für mich war eigentlich, als ich dann wieder nach Deutschland zurückgekommen bin und damals noch zu meinen Freunden zurückgegangen bin, die ich vorher so Geschäfte gemacht hatte. Scheiß. Und dann einen Abend da verbracht habe und gesehen habe, so, ey, das, nee, kann ich nicht. Nicht mehr meins. So, dann dieses Wegschießen, ich war gerade mal 6 Wochen weg. Das ist 7 Wochen. Ist jetzt eigentlich nichts für eine Suchterkrankung, so, um irgendwie abstinent zu bleiben. Und konnte auch mit dem Hund nicht in Dortmund wieder neuen Fuß fassen. Meine alte Wohnung war ja weg in Herne. Einen Job zu finden, alles zu managen, einen wilden Hund vor allem, war so schwierig, dass ich gesagt habe, okay, dann läufst du weiter. Und dann bringst du das jetzt zu Ende. Ich war ja noch gar nicht klar mit meiner neuen Rolle ja auch noch nicht so. Und aus der Geschichte, wo bis Corona angefangen hat. Am 19. Mai, nein, vom 12. Mai 2019 bis März. Was, März?
Jetzt ging's los, ja.
So ein bisschen unterwegs gewesen. Ja. Und danach habe ich dann Dinge gemacht, die ich früher hätte machen können, wenn ich nicht abhängig gewesen wäre. Zum Beispiel einen Führerschein. Oder Jobs angenommen. Wurde selbstbewusster. Anders gegeben. War ja auch ein anderer geworden. Ganz andere Themen im Leben.
Ja, lass uns noch mal kurz bei dem Punkt bleiben, auch wo du dann auf dem Weg noch mit Camille auch warst. Also ist ja auch noch mal dann ein Unterschied, in Santiago anzukommen, auch für dich. Also bei mir ging es damals ja mit dem ersten Camino ein bisschen ähnlich wie dir, weil meine Wohnung ja auch nicht da, also die hatte ich damals auch aufgelöst. Wie hat sich das für dich angefühlt, dann da in Santiago anzukommen?
Ich habe sie ja nicht wirklich aufgelöst, sie wurde ja geräumt, hier ist ja räumt. Also, ja, all mein Besitz habe ich wirklich da angetragen. In Santiago angekommen. Jede Miete war ein Bier. Wir haben versucht, das durchzuhalten, haben es nicht ganz geschafft. Ich habe sehr, sehr lange, sehr, sehr gefeind und sehr viel loslassen können. Sehr viel Ballast abwerfen können.
Sehr
War nicht in der
schön.
Kathedrale. In der Kathedrale drin, das war, durfte mein Hund auch nicht rein. Die Zeitung war schon mein Hund. ja, ich habe es geliebt, die Menschen zu sehen. Ich habe es genossen, wie sie sich in den Laden gelegen haben. Ich habe mich über Menschen gefreut, die genauso wie ich und geweint haben. Weißt du, das ist? Meinst du, das ist eigentlich das, was es ist, wenn es anderen genauso geht? Ich nicht mal, hast du mich mal geschissen? Ich wusste genau, ey, du fühlst genauso wie ich. Schön. Noch eine
Ja, und
Frage, auf
wie,
deine Frage.
auf jeden Fall, wie ging es dann aber für euch weiter? Weil, ja, wie seid ihr dann am Ende wieder in Dortmund gelandet? Weil das ist natürlich auch gerade schwierig mit Hund. Ist wahrscheinlich
Ich
ein
bin eine
bisschen
Suchtperson,
komplizierter.
weißt du ja. Ja, und ich wusste ja noch gar nicht, dass ich zurück. Also, nee, nicht wirklich. Nachdem dann klar war, dass Camille mitgeht, ich war dann bei Alpaca, wir haben die Bürgerurkunde abgeholt und ihr gesprochen, was wir machen können. Und hatte eine Eisdiele in Santiago, in einer kleinen, ist auch ein Hotel, da kannst du uns hier oben einschätzen, mit dem Hund. ein schönes Zimmer. Und sie wollte dann aber abends nicht mehr Gassi gehen. Und gesagt, okay. Mein Gedanke war so, komm, kack ins Hotelzimmer, ich mach das sauber. Und war mir echt so egal. Ich habe sie verstanden. Und die letzten Kilometer waren echt hart. Da hat sie es nicht gemacht. Und musste aber dann sehr früh morgens mit ihr raus halt. Und jetzt muss ich mal zurück zu meiner Eissucht. Will ich nicht vergessen. Als ich da mein Eis gegessen habe und beim Check-in stand, ist eine Frau an mir vorbeigelaufen, die mich so gemustert hatte. Ich hatte ein Dortmund-Trikot an, ich bin nur in Dortmund-Trikots gelaufen. Ich habe sie wahrgenommen, aber das gar nicht so groß bewertet. Ne? Große blonde Frau, auch mit einem Hund in Australien. Gut, dann geht es nicht weitergegangen. Ja, und dann musste ich halt den morgens dann, den Tag später, dann steht diese Frau vor mir und, ey, du bist doch ein Deutscher. Wie kommst du eigentlich nach Deutschland zurück? Keine Ahnung, ich wollte hier nicht mal hin. Und hatte sich dann herausgestellt, dass sie einen Mietwagen hatte. Wir sind dann im Mietwagen beide gefahren und dann in die kleine Bahn am Nordhorn eingestiegen, in diese Rennföhr, in diesen Bummelzug. Du fährst ungefähr ein Leben lang von Tirol bis nach Perun, höchstens was genannt. Woche, wenn sie durchfährt. 3 Tage. Und haben uns dann da unterwegs schon mit zwei jungen Frauen verbunden, die von Portugal aus nach Witten fahren wollten. Und Witten ist eine Nachbarstadt von Dortmund. Ja, die sind den Umweg über Bilbao dann gefahren, haben uns abgeholt und sind mit uns dann ins Ruhrgebiet gefahren.
Wow. Ja.
Verrückte Tour.
Und dann warst du auf einmal wieder zurück in Deutschland. Wie hat sich das für dich angefühlt, gerade auch dann mit Hund zurück zu sein? Und gerade ja dann auch da, wo du ja ganz anders auch gestartet bist, ne? Und wo du ja dann auch wahrscheinlich viele Leute, du hattest es eben gerade schon kurz erwähnt, ja, von dem Leben vorher kanntest und vielleicht auch gespürt hast, dass es auf einmal nicht mehr deines ist.
Eine harte Erkenntnis. Noch härtere Erkenntnis war, dass das nicht verstanden wurde. Und wird, dass das gerade am Anfang jetzt mittlerweile, weil sie nicht gefährdet ist. Und ich sicher, ja, bin halt nur noch rumgereist. So dass ich gesagt habe, so, ich möchte das für mich nicht mehr irgendwie. Und verstehe bitte, dass ich jetzt in der Zeit, in der nächsten Zeit, und vielleicht dauert es auch Jahre, erstmal noch keinen Kontakt haben möchte. Nach zu dem einen oder anderen irgendwie. Und dann schläft der Kontakt zu den Leuten dann auch ein. Ja? Und dieses Interesse, dieses Gegenseitige, dann plötzlich nicht mehr da ist. Und keine Ahnung warum. Ich habe mich nicht groß verändert. Ich bin immer noch witzig, ich bin immer noch schlagfertig. Meine Nasen ziehen. Das wurde nicht verstanden.
Ja, aber das Problem haben ja auch andere Pilger, ne? Das kann ich mir bei dir jetzt aber einfach gerade nochmal ein Tickchen größer vorstellen, weil ja, weil natürlich da das bei dir noch mehr als so eine, also war halt einfach eine 180-Grad-Drehung, würde ich mal sagen. Wie bist du dann für dich weitergegangen? Also du hast gesagt, in Dortmund hast du dich auch nicht mehr wohlgefühlt. Wo hat es dich dann hinverschlagen?
Ich habe dann über Facebook-Gruppen bin ich dann Richtung Süden gelaufen. Manchmal auch Zug gefahren, wie das manchmal ist. Und Scheißwetter, läuft keiner gerne. Und ich war nicht mehr auf dem Jakobsweg, da wollte ich auch nicht laufen. Aber die meiste Zeit ist zu Fuß unterwegs gewesen. Über Urlaub gegen Handgruppen dann mal hier gearbeitet, da gearbeitet, Einzel. Naja, ein Hundesitting übernommen. Schwarzwald, eine Hütte renoviert und eine ganz liebe Freundin habe ich mittlerweile gewonnen, oben im Norden. Der war sogar zweimal zu Besuch bei uns. Ein Hof hier in der Nähe von Bremerhaven. Gerade. Gott, ich krieg wohl auf den Deckel wahrscheinlich Bremerhaven. Kenne ich Spanien besser aus. Also,
Irgendwo da oben halt.
ja, ich lebe ja hier oben in der Gegend, aber ja. Noch ganz viel auf Montage gewesen, aber es ist merkwürdig einfach. Auch an die Himmelsrichtung, Westen.
Das heißt, wenn du jetzt nochmal so zurückblickst auf den Weg. Es gibt ja dieses Sprichwort, der Weg gibt dir das, was du brauchst, nicht das, was du suchst. Was, also hast du überhaupt was gesucht? bist du los und hast dir, als du dann dich damals entschieden hast, mit der Amerikanerin, wo sie dich überredet hat, ist in dem Moment irgendwas da gewesen, was du wirklich gesucht hast, was du dachtest, du könntest es finden? Und was würdest du am Ende sagen, was hast du aber bekommen?
Bekommen habe ich ein anderes Selbstbewusstsein. Nicht durch meinen Hund als Statussymbol, sondern wirklich ein anderes Selbstbewusstsein. So, ich weiß mittlerweile, wer ich bin. Ich verkaufe mich nicht mehr unter Wert. Das hat aber andere Gründe. So, ich habe gelernt, wissen, was ich kann. Auch was ich nicht kann, was ich nicht möchte. Und vorher hast du ja auch oft das abgelehnt. Ja, ich habe gelernt, Nein zu sagen. In beiden Ebenen halt. Ne? Und nicht nur bei Suchtmitteln, sondern auch, was weiß ich, bei der Arbeit gehe ich gewisse Dinge nicht mehr ein. Wenn ich einen Job suche, gehe ich keine Kompromisse mehr ein. Das habe ich früher gerne gemacht, so.
Aber das ist nicht, was du gesucht hast, oder? Oder hast du was gesucht? War da was?
Nein, ich hab nichts gesucht. Ich wollte ja ursprünglich einfach nur weg, wirklich. Also wenn ich nicht weggegangen wäre, hätte ich nicht weggehangen. Also das ist ein ganz schlechter Reim, aber es wäre so gekommen. Dieser ganze Scheiß, der damals passiert ist, ja weitergegangen.
Ja.
Ich meine nicht nur der Drogenkonsum, sondern auch diese Beziehungsgeschichte und. Ich musste da raus. Ich habe nichts gesucht, ich wollte weg. Okay, mein Herz, mein Kopf hat mir gesagt, weg. Nichts. Ich habe dann was gefunden, ja. Habe daraus mehr gelernt. Macht mich aber noch nicht zu einem guten Menschen. Vielleicht ein bisschen besser.
Aber was würdest du sagen, wenn jetzt gerade jemand zuhört, der auch sich, also der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist wie du, bevor du nach Frankreich gefahren bist? Was würdest du sagen, was wären so die Dinge, die du raten kannst, wenn jemand auch vielleicht das Pilgern für einen Entzug nutzen möchte?
Witzigerweise habe ich 4 oder 5 Tage vom ersten Camino einen Zettel gefunden an einer Ruine im Wald, in einer Senke war das. Ein bisschen unter Wasser, aber dieser Brief war halt da leserlich von einem Mann aus der Schweiz, der mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte. Halt. Schweizer Dialekt lesen ist jetzt gar nicht so leicht. Aber ich habe aus Neugier diesen Brief wirklich gelesen. Ist ein der Staat. So. Diese Parallelen. Ich bin aber ständig magert, ich war gerade nicht. Tut mir leid.
Gut.
Hallo?
Ja, ich höre
Kannst du
dich.
die Frage
Alles
nochmal
gut,
stellen?
Jens.
Entschuldigung,
Die
ich war
Frage
gerade kurz bei diesem Bild.
ist einfach, wenn jetzt gerade da jemand zuhört und sich denkt, Mensch, mir geht es ähnlich, wie es dir ging, bevor du
Genau.
losgegangen bin. Was würdest du vielleicht einfach raten? Was ist so dein Tipp vielleicht, wie man den Prozess am Ende des Pilgerns auch, ich weiß nicht, ob es mit Kami auch zu tun hat, nutzen kann, um gerade von dieser Sucht wegzukommen?
Zwei Dinge, die ich mittlerweile abrate. Mit Hund wirklich im Sommer zu pilgern und denken, dass ein Entzug auf dem Jakobsweg eine gute Idee ist. Bei mir hat es geklappt. Bei mir hat es geklappt. Aber es war echt eine saugefährliche Nummer. Und man verliert sich, glaube ich, auch ganz schnell. Ich weiß nicht, wie viel du mit Suchtkranken zu tun hattest. Ich habe damals in 10 gelebt. Ne? Habe viel Scheiß gesehen, was Menschen fähig sind, was Menschen kaputt machen können, wie sich selber auch. Deswegen ist das kein guter Ansatz zu sagen, ich gehe da nicht drin zu werden.
Okay, das heißt, du
Denke,
würdest
das
es
ist
gar
nicht
nicht
gut.
empfehlen. Ich hätte jetzt genau andersrum gedacht, weil es dir so gut getan
Tatsächlich, als ich vor den Suchtkranken damals gesprochen habe in der Klinik, das war dann auch in der Zoom. Das hat auch funktioniert damals. Verrückt.
hat.
So ist das manchmal. Da kam das ja auch zur Sprache, also, wie das ist in der begleiteten Gruppe und so. Nee, würde ich nicht machen. Wer will auf diese Gruppe aufpassen?
Ja.
Wenn du einen hast mit Suchtdruck irgendwie, der bricht aus irgendwie, dann musst du dich aufteilen können. Schwierig in einem App-Bereich.
Ja, vor allem
Das
gibt
finde ich.
es, also müsste man, glaube ich, auch dafür viel zu viele Menschen irgendwie noch mit einbinden, die sich halt um die Suchtkranken in dem Moment dann kümmern, ne? Weil ich habe ja Mitte des Jahres auch eine Pilgergruppe mit 4 Frauen alleine betreut. Und selbst das war schon hart an der Grenze. Und ich sag mal, das waren jetzt keine schwerwiegenden Dinge, die da hochgekommen sind, aber es sind natürlich zwischenmenschliche Dinge auch, die da mal passieren. Und da einfach auch den Raum mithalten zu können, da braucht es einfach dann ja auch Menschen und gerade dann natürlich auch noch mal bei denen, wo diese besonderen Herausforderungen bestehen.
Ich habe ja letztes Jahr, war ich ja, 10 Monate war ich jetzt, 9 Monate in Spanien.
Ja.
Habe da auch dann, dieser Weg verändert ja wirklich viel in dir und du kriegst ja auch so ein bisschen so eine Bubble dann irgendwann. Ich bin ja tatsächlich dann nochmal den Camino gelaufen, 2 Jahre nach dem ersten. Und dann direkt wieder abgehauen, letztes Jahr im August. Bin aber erst in Tschechien gelaufen. In Tschechien, interessant. Mein Firmenwagen abgegeben, mein Rucksack, mein Hund im Auto gehabt. Gesagt, Leute, ich brauche kein Zugticket nach Hause. Ich muss an die Grenze. Und bin dann aber dann in Österreich angekommen, dann in den Zug gestiegen und ins Baskenland gefahren. Monatlich. In Herbergen gearbeitet und auch viel mit begleiteten Gruppen und hier in Herbergen. Diese Zwischenmenschliche. Das ist der Camino, das ist der Weg. Wunderschön.
Ja.
Und auch wenn mal menschlich halt nicht passt, denn, dann ist das wie mit einem weinenden Menschen auf dem Kathedralplatz zu verstehen, auch das zu verstehen. Das ist auch manchmal nicht.
Ja, super schön, super schöne Erkenntnis. Jetzt hast du es schon gerade gesagt, die Begegnungen machen den Camino aus. Ich stelle ja am Ende des Podcasts meinen Gästen immer noch drei Fragen und das wäre jetzt vielleicht eine, die du schon so beantwortet hast, aber dass du mir jetzt auch gerne noch mal kurz deine Definition vom Pilgern mitgeben. Also wie definierst du Pilgern jetzt für dich?
Gar nicht.
Auch nicht.
Gar nicht. Nee. Wie soll ich denn das definieren, was jetzt auf so unterschiedliche Art und Weise jedes Mal, ne, jedes Mal andere Dinge in dir auslöst? Ist für mich undefinierbar. Es ist wunderschön, es zu tun. Es ist wunderschön in all seinen Facetten. Fluch und Freude in Einsamkeit, Zweisamkeit. Wir alle zusammen irgendwo sitzen. Ich bin fertig mit Pilgern, nicht Pilgern.
Ja, das ist was, was ich auch jedes Mal sage, wenn jemand mich danach fragt. Ich kann dir jetzt eine Definition davon geben, wie ich es aktuell sehe, aber es wird morgen schon wieder anders sein. Jetzt bin ich mal
Aber Pilgern
gespannt
werde
auf.
ich
Wie bitte?
nicht mehr. Pilgern werde ich trotzdem nicht mehr.
Wieso nicht?
Wenn ich nach Spanien gehe, dann nur noch, um als Hospitalin zu haben.
Okay. Das heißt aber trotzdem den Pilger-Spirit weiterhin auf jeden Fall irgendwie leben.
Ja, das tut man ja trotzdem. Atmet man
Ja.
aus.
Bei der nächsten
Okay,
Antwort von
Frankfurt.
dir bin ich schon sehr gespannt, weil du jetzt ja auch erzählt hattest, dass du mit der Jeans gestartet bist und dein Dortmund-Trikot dabei hattest. Ich packe meinen Rucksack und nehme mit. Was ist für dich ganz essentiell in deinem Rucksack dabei zu haben?
Das hat sich verändert. Am Anfang waren es tatsächlich vernünftige Blättchen, weil ich nicht wusste, welche Blättchen in Spanien wirklich die Dicke haben wie hier. Das ist verrückt. Aber was jetzt wirklich mein Hund nicht, weil mein Hund atmet, das wäre nicht so geil. Mein Esbit-Kocher.
In was für ein Kocher ein?
Ein Esbit-Kocher. Ich bin ja viel zu Fuß unterwegs und viele Wanderer und also Leute, die auch draußen schlafen, nutzen Gaskartuschen zum Kochen. Vielleicht bin ich da ein bisschen verschwenderisch, aber ich liebe auch die Kaffeekultur und liebe es gerne auswärts. Ich brauche aber trotzdem morgens, dann fällt mein Kaffee. Die Gaskartuschen nehmen mir zu viel Platz weg. Der Esbit-Kocher ist so ein kleiner kartenstielgroßer Kocher von der Bundeswehr, der mit so kleinen Steinen funktioniert. Ich kann so wunderbar da reinlegen.
Okay.
Und da kannst du einen kleinen Topf draufstellen. Wiegt nicht so viel, nimmt nicht so viel Platz weg. Für die 6 Wochen. Da brauche ich nicht irgendwie 8 Kartuschen Gas mitnehmen. Mein Espekocher. Ich brauche meinen Kaffee morgens.
Also wenn du ein Bild davon hast, weil wir ja auch bei Instagram auf jeden Fall zu der Folge ein paar Bilder von dir posten, dann gib uns gerne auch dazu ein Bild mit, denn das habe ich jetzt bisher auch noch nicht gehört und da freue ich mich auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Inspiration zu bekommen.
Ein Foto von meinem Feuerzeug schicke ich dann auch nochmal mit, weil das gehört nämlich auch definitiv dazu. Das ist einfach ein Komplettpaket.
Sehr gut. Dann, Andreas, meine letzte Frage an dich. Stell dir mal vor, dass da jetzt ein Zuhörer oder eine Zuhörerin draußen sitzt und ihren Lebensrucksack, seinen Lebensrucksack gerade mal so ganz kräftig ausrümpelt, auskippt und den neu packen möchte. Was glaubst du, welche Werte oder Weisheiten oder irgendwelche wichtigen Dinge, was sollte man deiner Meinung nach auf jeden Fall unbedingt in den Rucksack einpacken, um den Lebensweg zu gehen?
Kennst du Packlisten? Kennst du Rucksackpacklisten?
Ja.
Ist das fürchterlich? Ist das fürchterlich? Jeder zu seiner eigenen Weisheit und welche Taschen, die sich da stecken. Das hat sich bei mir wehrt. Ich bin da nicht so der ordnungsliebende Mensch. Vielleicht sollten manche Leute einfach einen ganz großen Batzen Leichtigkeit auf den Rucksack mit dem den Rucksack wegstellen. Und das sowieso drin ist.
Ja. Sehr schön,
Nur
das
was rausnehmen.
ist auf jeden Fall
Nur was
wichtig.
rausnehmen. Ja, wenn, ich habe ein kleines Problem mit Deutschland. Dass wenn die Spanier mich nicht verstehen, sind sie immer, wenn ich irgendwo rausgehe, immer offen lächelnd. Wir sind hier alle so ein bisschen miese, Petri, und wir lassen uns anstecken von schlechter Stimmung. Wir sehen, was aktuell so passiert, dass das alles sehr nice ist. Auch alles viel mehr Leichtigkeit.
Ja, da kann ich dir hundertprozentig auf jeden Fall zustimmen. Aber ich finde, das ist ein gutes Abschlusswort, mehr Leichtigkeit zu haben, zu leben vor allem. Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns deine Geschichte geteilt hast.
Ja, vielleicht wird sie irgendwann mal veröffentlicht.
Ja, dann packen
Und
wir
dann
das
aber
auf
mit viel
jeden Fall.
mehr, dann mit viel mehr Flüchen. Also ich habe mich schon sehr zurückgehalten.
Das packen wir auf jeden Fall gerne dann noch in die Shownotes, wenn es kommt, dann gerne auch im Nachhinein. Gib mir da einfach kurz Bescheid und dann alles Liebe, vor allem dann auch für das Buch.
Danke, danke, danke. Ich schicke dir gleich noch was auf E-Mail. Ja, hab eine schöne Zeit. Mein Camino Peregrinus.
Ach, ich hoffe von Herzen, dass dir diese Meditation einen guten Eindruck davon geben konnte, wie es sich anfühlen kann, wenn der richtige Moment da ist und wenn man dem Ruf dann auch folgt. Denk darüber nach, welche Zeichen du vielleicht in deinem Leben erkennst, wo du sie vielleicht noch nicht erkannt hast, was sie dir sagen möchte. Und geh vor allem auch mit offenen Augen und ganz besonders mit offenem Herzen durchs Leben, weil dann wirst du diese Zeichen erkennen. Und lass dir davon keinem reinreden. Die Zeichen sind für dich und nicht für andere bestimmt. Und denk bitte auch immer dran, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Es gibt nur den Zeitpunkt, den dein Herz dir vorgibt. Ja, damit sind wir am Ende der Folge. Ich hoffe, die Punkte und die Zeichen helfen dir, deinen Weg zu finden, der für dich richtig ist. Denn du weißt doch, geh für dich los. Jeder Schritt zählt. Deine Denise.